Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich möchte uns grüßen mit dem ersten Vers aus Römer 5. Da heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Diesem Wort wünsche ich allen gottesreichen Segen in dieser Morgenstunde. Ich möchte noch einmal stille werden. Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass wir uns zu dir hin versammeln dürfen. Und ich bitte dich ganz herzlich, Herr, schenk Gnade und Segen, das rechte Wort zu sagen, das rechte Wort zu hören, das rechte Wort aufzunehmen in unseren Herzen, ja, dass du zu uns ganz persönlich reden kannst. Ich möchte dich loben und preisen, dass du gegenwärtig bist nach deiner Verheißung und möchte dir danken, Herr, auch jetzt schon für diesen Gottesdienst. Amen. Ich möchte uns ein paar Worte aus dem Epheserbrief zunächst vorlesen, Kapitel 2, und zwar ab Vers 14. Da ist es, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt und die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen geschaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündet euch den Fernen und Frieden euch den Nahen. Soweit zunächst einmal Gottes Wort. Ich werde das nicht auslegen, ich habe das nur als Anfang genommen. Ich möchte heute etwas über den Frieden sagen. Zunächst möchte ich dem Chor noch einmal ganz herzlich danken für das Lied. War wunderschön, ich habe mich sehr gefreut darüber. Und macht weiter so. Frieden. Ich habe in den 50er Jahren ein Buch gelesen. Das wurde auch verfilmt unter dem gleichen Titel, Verdammt in alle Ewigkeit. Ich weiß nicht, wer das kennt. Es handelt einfach darum, dass die Japaner die Amerikaner angegriffen haben auf Pearl Harbor und dass sie diesen Flottenstützpunkt in einer der Hawaii-Inseln den Amerikanern eine ziemlich große Schlappe bereitet haben. Darum geht es eigentlich von der Geschichtsseite her eigentlich. Und diese Begebenheit, es war keine Kriegserklärung und nichts vorhanden, hat den Amerikanern eine ziemlich große Schlappe bereitet. Eine der größten vielleicht in ihrer Geschichte, das muss man einfach so sehen. Diese Schlappe haben die Amerikaner nicht verwunden, möchte ich mal sagen. Also das hat sie doch arg getroffen. Die Amerikaner haben in dieser Zeit von 1941 an sehr stark aufgerüstet. Sie haben neue Waffenarsenale entwickelt und in der Tat war es so am 16.07.1945, das war mein 9. Geburtstag, gab es die erste Atomexplosion. Ein Apfelgröße, ein Plutoniumkern von Apfelgröße wurde explodiert. Die Wolkensäule stieg 12 Kilometer hoch in den Himmel und man konnte im Umkreis von 500 Kilometer sowohl den Blitz sehen, man konnte die Erschütterungen feststellen und so weiter. Am 6.8.45 stieg ein Flugzeug der Amerikaner, ein Bomber auf, flog sehr hoch über Japan, dass sie mit der Flak nicht zu erreichen war. Und über Hiroshima ließ man dann einen Fallschirm abspringen. Der wurde ausgelöst von der Maschine. Und die Maschine hat mit Höchstgeschwindigkeit diesen Raum verlassen. Es dauerte auch nicht allzu lange. So wie die Zünder eingestellt war, da ging dieses Ding los. Auch hier das Gleiche wieder wie in der Wüste von New Mexico. Und innerhalb von wenigen Sekunden waren 200.000 Menschen tot. Das ist der erste Bombenabwurf, eine Atombombe, auf Hiroshima. Und drei Tage später das gleiche Spielchen in Nagasaki. Und damit war zunächst einmal der Krieg beendet. Denn dem hatten die Japaner nichts entgegenzusetzen. Sie haben die Flügel gestreckt, es kam zu Verhandlungen, es wurde kein Krieg mehr gespielt. Dieser Krieg war wirklich dann zu Ende in der damaligen Zeit. Aber wie sieht es denn heute aus? Das war damals, das war 79 Jahre her. Wie sieht es denn heute aus? Frieden? Wir haben den Krieg vor der Türe. Russland und Ukraine, das müssen wir ganz klar sehen. Da können wir fast zu Fuß hingehen, um diesen Krieg da mitzubeobachten. Wir haben das Geplänkel der Hamas gegen Israel. Die Hamas haben auf ähnliche fiese Art und Weise, muss man einfach sagen, die Israeliten angegriffen in einer bestimmten Situation und haben da diese Massaker verübt, das muss man sehen, und Israel wehrt sich dagegen und zerstört die ganze Infrastruktur der Hamas. Die sagen, das wollen wir nie nochmal erleben, diese Situation. Wir haben ein weltweites Brodeln, wie es noch nie gewesen ist auf dieser Welt. Die Houthis, die schießen Handelsschiffe mit Raketen. Die Amerikaner und einige verbündete Länder, die haben sich direkt dagegen gewehrt. Die haben die Stellung der Houthis letztendlich angegriffen. Wir sehen China, bereitet sich vor, mit den Ärmeln Platz zu schaffen. Andere Staaten ebenfalls, ich will die gar nicht alle aufzählen, das könnt ihr selber in Nachrichten mitsehen und miterleben. Wir reden viel vom Frieden. Es ist noch nie so viel vom Frieden geredet worden wie in dieser Zeit. Man hat noch nie so viele Konferenzen einberufen, auch auf die Schnelle, wie in dieser Zeit. Man will unbedingt Frieden schaffen. Und wisst ihr, Frieden war einmal komplett vorhanden im Paradies. Und der Mensch hat durch den Sündenfall diesen Frieden zerstört und der Mensch ist nicht mehr in der Lage, diesen Frieden letztendlich wieder zu schaffen. Natürlich, man hat viele Dinge gemacht. Man hat Frieden versucht zu schaffen mit eigener Kraft. Man hat viele Dinge ins Leben gerufen. Man hat versucht, das Paradies auf dieser Erde zu schaffen. Und alle Dinge sind letztendlich umsonst gewesen. Frieden auf dieser Erde, wirklich Frieden? Die Menschen suchen den Frieden. Sie sind auf Frieden angelegt. Sie suchen den Frieden in der Besinnung, vielleicht in Yoga oder anderen Methoden, die man heute anwenden kann. Sie suchen den Frieden in den Künsten, ob es Musik ist, ob es Malerei ist oder andere Dinge. Der Frieden wird überall gesucht. Man sucht den Frieden in den Kulturen der Menschen, man sucht den Frieden in vielen anderen Dingen und versucht ihn auch in den Religionen. Und ich bin davon überzeugt, alle Religionen der Welt, egal welches ist, ist letztendlich ein Versuch, den Frieden mit eigenen Mitteln zu schaffen, ohne Gott. Das ist Fakt einfach, das kann man so sagen. Was sagt denn die Bibel eigentlich zu Frieden? Das meistgebrauchte Wort für Frieden ist Shalom. Und Shalom hat viel mehr Bedeutung, als wir das in unserem Wort Frieden hören. Frieden heißt, oder Shalom heißt eigentlich Harmonie. Alles in Harmonie, das muss alles schön glatt laufen. Shalom heißt Ordnung. Auch das gehört dazu, zu diesem Frieden. Das heißt Wohlbefinden oder das heißt auch Heil. Heil zu sein, ganz zu sein, diese Dinge, das gehört mit da rein. Ist aber auch Umfriedung, dass man wirklich diesen Frieden genießen kann. praktisch wie ein Zaun, in dem man geschützt ist. Diese Dinge gehören dazu. Dazu gehört dann auch Geborgenheit, dass man selber ganz ist, dass man selber nicht innerlich zerrissen ist in vielen Dingen. Mal so, mal so. Und letztendlich ist Shalom die Gemeinschaft mit Gott. Das ist das wahre Shalom, das muss man so sehen. Es gibt ungefähr 25 Worte in der Bibel, für die wir mit Frieden übersetzen. Es gibt aber ein zweites Wort, was wichtig ist, das ist das Wort Eirene. Eirene bedeutet ähnlich wie Shalom, dieses Ganzsein, dieses Umfriedetsein, hat aber noch eine andere Bedeutung, nämlich noch verknüpfen und verbinden. Und der Mensch hat dieses Verbinden, dieses Verknüpfen nie geschafft, in der ganzen Zeit nicht, seit dem Paradies nicht. Aber einer hat es geschafft, der Jesus. Er hat diese abgebrochene Verbindung zwischen Gott und dem Menschen vollkommen auf neuen Boden gestellt, vollkommen neu hergestellt. Und durch den Glauben an Jesus Christus, die Verbindung zu ihm, die persönliche Verbindung zu ihm, dürfen wir Frieden haben mit dem lebendigen Gott. Der Jesus hat diesen Frieden letztendlich auch geschaffen. Und das einzige Wort, was hier in unserer Sprache früher notwendig war, ist das Wort Frieden. Frieden bedeutet eigentlich Friede, ein Zustand, der auf Liebe gegründet ist. Und da möchte ich uns einfach an den bekanntesten Vers der Bibel erinnern. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ich weiß nicht, du gehörst wahrscheinlich mit zu dieser Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, du und ich geliebt, dass er Gott seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, das ist der Schlüssel, immer, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Ich möchte sagen, besitzen. Vielleicht besser ausgedrückt. Aber was ist denn das Interesse des Gegenspielers, Satans? Schon im Paradies, er hat das erste Menschenpaar verführt. Der Satan sagt, Mensch, du sitzt da auf dem Thron, du brauchst diesen Gott doch gar nicht. Wozu eigentlich? Du kannst doch selber alles den Frieden wirken, du kannst das doch selber schaffen. Was brauchen wir letztendlich? Gott. Weißt du, ich gebe dir zwei Tipps. Du musst den Andersdenkenden immer ganz klein halten. Sobald er sich muckt, irgendwie sich meldet, direkt draufhauen. Vollkommene Unterdrückung. Und wir haben genügend Regime gehabt, wo das genau passiert ist. Und das andere sagt Satan, das kannst du noch viel besser machen. Ausradieren. Eliminieren und du hast Frieden. Da redet dir keiner mehr rein. Das ist ein gutes Leben. Das ist so. Das sind die Methoden, die Satan letztendlich benutzt, um Frieden zu schaffen. Wir dürfen Frieden wirklich selber schaffen. Aber was gefährdet denn heute den Frieden in unserer Welt, in unserem Volk und Land? Wisst ihr, wir sind nicht nur die Nachbarn von Ukraine und von Israel oder was weiß ich. Wie sieht denn der Frieden heute aus? Gestern haben rund 300.000 Menschen in Deutschland demonstriert. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, ob das gut oder schlecht ist. Es ist einfach ein Fakt. Und man rechnet heute in vielen Städten bis zu 25.000 zu einzelnen Veranstaltungen, die demonstrieren. Überall brodelt es, auch in unserem Volk und Land. Haben wir wirklich diesen Frieden? Ich habe das mal ganz praktisch erlebt in Düsseldorf vor einigen Jahren. Da standen, weiß ich nicht, 200, 300 Leute zusammen, die haben sich schön an der Hand gehalten für den Frieden. Die haben gar nichts gesagt. Die haben sich nur an der Hand gehalten für den Frieden. Kurze Zeit später war ich in einer damals DDR-Stadt, die haben auch demonstriert für den Frieden. Die haben die Schaufenster eingeworfen, die haben die Autos demoliert. Für den Frieden, wohlgemerkt. Frieden, was ist das? Wie sieht der Frieden heute aus? Was gefährdet denn heute den Frieden? Ich glaube, zuallererst der Egoismus, den wir haben. Der Egoismus unter den Menschen, der hat mehr, er muss das auch haben. Er muss ja nicht auf legaler Art sein, das kann ja auch illegal sein. Hauptsache, ich kann den überflügeln. Der Egoismus. Dieser Ismus, der ist nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den Völkern und bei den Rassen, die wir haben. Ich will da jetzt gar nicht drüber reden. Man hat ganze Indianerstämme ausgerottet. Man hat im Urwald ganze Stämme der Neger ausgerottet für den Frieden, damit man das hat, was man haben will, damit man mehr hat, als die anderen haben. Wisst ihr, da ist der Machthunger der Ideologien, der Diktaturen. Braucht gar nicht so weit zu gehen. Wir haben das Dritte Reich erlebt. Wir haben den Kommunismus erlebt und viele andere Dinge. Ich kann mich noch an viele Dinge erinnern, die ich selber miterlebt habe. Und wisst ihr, das steht schon in der Bibel, im ersten Kapitel, in den ersten Kapiteln der Bibel, in 1. Mose. Der ist ein Nimrod. Nimrod war ein starker Mann, der hat viele Städte aufgebaut, aber der ist auch über Leichen gegangen. Versteht ihr? Und da ist Lamech, ja, ich habe für eine Wunde habe ich einen erschlagen. Und wenn kein siebenfach gerecht wird, ich 77 Mal. Der Mensch ist halt so. Und wisst ihr, da ist der technische Fortschritt, auch in der Rüstungsindustrie. Ich habe irgendwo nachgelesen, pro Minute wird in der Rüstungsindustrie 3,5 Millionen US-Dollar verbuttert. Für den Frieden, oder? Da sind die Verbreitung der ABC-Waffen. Ich habe eben das Beispiel genannt. Aber diese Dinge werden weiterentwickelt. Man kann das heute viel feiner machen. Man kann heute viel feiner die Menschen eliminieren. Und liebe Geschwister, da ist der Islam. Ich weiß, was ich sage. Wer sich einmal mit den Zielen des Islam beschäftigt, ich will nicht über den Islamisten sprechen oder sonst was, auch nicht über die Menschen, aber das Ziel, das der Islam hat, ist die Weltherrschaft. Und zuallererst Tod den Juden und an zweiter Stelle Tod den Christen. Es sei denn, sie treten zum Islam über. Das ist das Ziel des Islam. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Ich bin nicht gegen die Islamisten, versteht mir das nicht falsch. Aber das ist das Ziel, das die Obrigkeit hat. Das müssen wir ganz klar und ganz deutlich sehen. Da ist das Konflikt im Nahen Osten. Das ist das Pulverfass der Nahe Osten. Und wisst ihr, das Licht und Finsternis prallen da aufeinander. Da ist Israel, da ist Jerusalem. Und die Anrainerstaaten, die haben nichts mehr im Sinn, als wie Israel ins Meer zu werfen. Dass nichts davon übrig bleibt. Die Hamas haben uns das gezeigt. Die gehen da ganz klar mit um. Und andere, auch wenn sie es nicht so deutlich sagen, ist genau im Grunde das Gleiche. Müssen wir ganz klar und ganz deutlich sehen. Das ist die Bevölkerungsexplosion, die wir haben. Wir haben über 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Da werden die Nahrungsmittel knapper, da wird das Wasser knapper, da wird die Energie knapper und viele andere Dinge. Das sind Fakten, die einfach da sind, die wir erleben. Da haben wir die Energiekrise, die einfach da ist. Hesekiel 38, 39. Weswegen will der vom Osten, der Russe, warum möchte er eigentlich nach Israel? Im Toten Meer sind unendliche Schätze verborgen, die sie brauchen. Die wir heute brauchen für Batterien und für viele andere Dinge. Das ist Fakt. Das Tote Meer ist ein riesiger Komplex von Dingen, die benötigt werden und die sie haben müssen. Milliardenwerte da drin. Und die möchten sie gerne haben. Das ist das Gefälle arm und reich. 10% der Bevölkerung hat 90% des Kapitals. Und das soll kein Clinch geben, das gibt Clinch. Immer mehr und immer schwieriger wird es sein. Und das ist natürlich der Expansionsdrang von verschiedenen Ländern, die möglichst viel Land gewinnen wollen. Es ist immer das Ziel, den Mächtigen möglichst viel Herrschaft zu bekommen. Das ist leider so. Und was haben wir in der Zukunft zu erwarten? Frieden? Ich möchte die Frage beantworten mit einem Nein und mit einem Ja. Zuerst mit einem Nein. Die Bibel sagt, es kommt noch viel, viel schlimmer. Wir haben Zeiten, die auf uns zukommen, die wir uns noch gar nicht so vorstellen können. Lesen wir Offenbarung Kapitel 13. Da wird es sehr deutlich gesagt, das Tier aus dem Völkermeer und der Antichrist aus dem Land, der kommt, aus Israel herauskommt. Wir können dann sehen, Sacharja, verschiedene Kapitel, vor allen Dingen 14, die Endzeitreden Jesu, die er gehabt hat, Matthäus 24, Lukas 21 und andere. Dann die Gerichte in der Offenbarung, hier die Siegelbericht, die Trompetengerichte, die Zornschalengerichte. Es kommen Dinge auf uns zu, die wir uns noch gar nicht so vorstellen können, wo ein Großteil dieser Menschheit vernichtet wird. Und ich fürchte, dass nicht mehr wie vielleicht 20% der Menschheit überhaupt noch übrig bleiben. Von dem derzeitigen Stand, wenn man einmal diese Gerichte zusammenzählt. Wenn ich auf die Geschichte gucke, in 3000 Jahren, die wir zurückverfolgen können in etwa, hat es nur auf dieser Erde 250 Jahre ohne Krieg gegeben. Das heißt, noch nicht einmal 10% dieser 3000 Jahre waren ohne Krieg. Irgendwo hat es immer wieder gekracht in den Zeiten. Es hat in dieser Zeit über 8000 Friedensverträge gegeben. Die Friedensverträge haben im Durchschnitt keine 2 Jahre gehalten. Im Durchschnitt, wohlgemerkt. Frieden. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg in unserer Welt, ich denke, das können die meisten zurückverfolgen, über 250 Kriege gehabt mit über 100 Millionen Toten. Das ist Fakt, können wir nachsehen. Ganz klar und ganz deutlich. Aber zu dem Jahr, wir werden noch einmal Frieden haben. Wenn der Jesus zum dritten Mal sichtbar auf diese Erde kommt, einmal ist er gekommen, als Kind in der Krippe. Er wird zum zweiten Mal wiederkommen für die Gemeinde, wird sie vereinigt werden mit der Gemeinde. Und gut 7 Jahre später wird er sichtbar wiederkommen für alle lebenden Menschen noch. Und dann wird er sein 1000-jähriges Friedensreich auf diesem Erdkreis aufrichten. Und dann werden wir Frieden haben, dann werden wir Gerechtigkeit haben, dann werden wir alles haben, was wir brauchen. Die Bibel sagt uns das an verschiedenen Stellen, da brauche ich jetzt auch nicht darauf einzugehen, ich komme vielleicht gleich nochmal kurz darauf zu sprechen. Frieden auf Erden wurde den Menschen in Lukas 2 verkündigt und Frieden auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Aber wer gefällt denn dem Herrn wohl? Doch es gibt Menschen, die dem Herrn wohlgefallen. Und zwar alle die, die ihr Leben dem in Jesus anvertraut haben. Die haben wirklich Frieden und die gefallen dem Herrn wohl. Gott sieht sie so an, in Christus, wie ihr seinen Sohn ansieht. Epheserbrief sagt das ganz klar und ganz deutlich. Und wisst ihr, Frieden ist kein politisches Programm. Noch nie gewesen und wird es auch nie sein in dem Sinne. Einmal müsste man sagen, ja, wenn der jetzt da wäre, der müsste das unbedingt hören. Das wäre gut für den. Oder wenn die da wäre, das müsste die mitkriegen. Trau Gott, stopp, stopp. Wisst ihr, wo Frieden anfängt? Hier. In meinem Herzen. Und nirgendwo anders. Und Frieden beginnt in deinem Herzen. Da, wo wir den Friedefürsten in unser Leben hineingelassen haben, da beginnt Frieden. Jesus Christus alleine ist Gottes Friedensprogramm mit den Menschen. Nur er alleine. Können wir nachlesen, dieser wird Friede sein. Schon im Alten Testament, im Propheten Micha, dieser wird Friede sein. Oder denken wir an den Epheserbrief, ich habe es eben mit vorgelesen, er ist unser Friede, kein anderer. Da ist kein Trump, da ist kein Putin, da ist nicht irgendeiner der Großen in dieser Zeit, sondern alleine Jesus Christus ist der Friede. Jesus ist der Anfang aller göttlichen Friedensbemühungen, wurde auf Erden schon gezeigt, dass er Frieden schaffen wird auf dieser Erde. Der Jesus ist das Ziel aller Friedensbemühungen Gottes mit den Menschen. Nur er und kein anderer, das dürfen wir so wissen. Und nur in Jesus Christus bietet uns Gott seinen Frieden an. In keinem anderen, nur in ihm. Jesus ist unser Friede. Das sagt die Bibel ganz klar und ganz deutlich. Und dieser hier ist die Gabe Gottes an den Menschen. Er hat nichts anderes zu geben als seinen Sohn. Und mit ihm haben wir auch diesen Frieden. Und wisst ihr, der Jesus brachte den Frieden in diese Welt, Lukas 2. Wenn wir die Engelbotschaft lesen, dann finden wir das ganz klar. Und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens oder an denen er wohlgefallen hat, hier in der Übersetzung. Da ist der Friede zu finden. Der Jesus brachte diesen Frieden in diese Welt. Und der Jesus starb, um diesen Frieden zu schaffen. Deswegen ist er in diese Welt gekommen. Deswegen hat er den Weg auf sich genommen. Deswegen hat er die Herrlichkeit verlassen mit dem Vater. Deswegen ist er über diesen Erdkreis gegangen. Er hat den Menschen wohlgetan. Er hat Tote auferweckt, Kranke gesund gemacht. Er hat ihnen neues Leben geschenkt durch sein Evangelium. Und als Dank dafür haben sie ihn an das Kreuz genagelt. Und er hätte 12 Millionen Engel holen können und die hätten die damalige Welt in Schutt und Asche gelegt. Da wäre nichts mehr von übrig geblieben. Von den Engeln wird gesagt in der Bibel, der Schwächste wird sein wie David. Er hat bloß 200 Menschen umgebracht als Gabe für seine Frau. Er hat 1000 umgebracht, David. Der Schwächste wird sein wie David. Die hätten alles in Schutt und Asche gelegt. Und was hat denn Jesus gehalten? Nur eins, die Liebe zu dir und zu mir. Die Liebe zu den Menschen. Das hat Jesus am Kreuz gehalten. Das waren nicht die Nägel. Der wäre gar nicht hingekommen, wenn er es nicht gewollt hätte. Die Liebe. Die Liebe haben ihn gehalten am Kreuz. Hat ihn aushalten lassen. Das müssen wir sehen. Er starb, um diesen Frieden zu schaffen. Und er ist auferstanden, um uns diesen Frieden zu verkündigen. Interessant, als er zum ersten Mal durch die Zu- und Türen ging, in den Raum hinein, alles verbarrikadiert aus Angst und der Jesus kommt trotzdem in den Raum. Was sagt er zuerst? Friede sei mit euch. Das allererste, was er ihnen sagte, verkündigte ihnen diesen Frieden. Und er hat die Jünger hinterher beauftragt, diesen Frieden weiterzugeben. Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Diesen Frieden zu verkündigen, der nur in Jesus Christus zu haben ist, nirgendwo anders. Da können wir machen, was wir wollen. Wir können vielleicht Waffenstillstand schaffen, aber Frieden können wir nicht schaffen. Das kann letztendlich nur er haben. Und er schenkt den seinen wirklichen Frieden. Aber nur den seinen. Die eine Beziehung zu ihm haben, die wissen, ja, ich bin mit ihm wirklich auf einer Linie. Ich habe ihm mein Leben anvertraut. Die wirklich das kapiert haben, was der Psalmist sagt, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Das sind die Dinge, die er möchte. Und er wird unbedingt, und das wird, glaube ich, nicht mehr zu lange dauern, ein 1000-jähriges Friedensreich schaffen. Nach diesem 7-jährigen Chaos wird er alles wieder neu machen. Und ich glaube, er wird sehr viele Dinge auf dieser Erde erneuern müssen und viele Dinge verändern müssen. Friede mit Gott, das sind die Auswirkungen. Wir haben Frieden mit Gott da, wo wir ihm unser Leben anvertrauen. dann dürfen wir wirklich diesen Frieden haben. Das ist das Werk, was Jesus geschaffen hat. Auf Golgatha. Nicht nur bei der Geburt, sondern auf Golgatha. Diese beiden Dinge gehören immer zusammen. Und genauso gut seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, das gehört alles eine Sache. Wie er den Frieden gemacht hat. Wir dürfen Frieden haben von Gott. Gott ist die Quelle. So sehr hat Gott, der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus sandte. Gott ist die Quelle auch des Friedens und diese Quelle, da dürfen wir immer wieder von nehmen. Und der Friede Gottes, da ist es im Philipperbrief der Höhe, saß alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Der Friede Gottes, das ist der innere Friede, der durchdreht durch alle Schwierigkeiten in unserem Leben. Wisst ihr, Gott lässt auch im Leben von Gläubigen Schwierigkeiten zu. Ich habe genügend Schwierigkeiten noch erlebt. Aber wisst ihr, was mich nie verlassen hat? Der Friede. Früher, als ich Jesus nicht kannte, war ich friedlos. Das kann ich wirklich so sagen. Ich musste immer irgendwas zu tun haben. Ich hatte keine Ruhe. Ich war immer umgetrieben, möchte man so sagen. Aber seitdem ich ihn habe, sind nicht die Schwierigkeiten weggegangen. Aber er ist mit mir durch diese Schwierigkeiten hindurchgegangen. Er hat mich durchgetragen. Und wisst ihr, auch den Gläubigen werden die Täler nicht erspart. Es sind doch die Tiefen, die einfach da sind. Und genau da, in diesen Tiefen, darf man den tiefen Frieden erleben. Da, wo man meint, es geht nicht mehr weiter. Da, wo man meint, das ist das Chaos. Hier läuft gar nichts mehr. Doch Gott ist da. Sein Frieden trägt durch. Das kann ich wirklich so bezeugen. In vielen Dingen. Und gerade in den tiefen Tälern habe ich den Frieden Gottes am meisten erleben dürfen. Da hat er durchgetragen. Da hat dieser Friede gehalten. Und wisst ihr, deswegen bin ich so froh, dass ich wirklich Frieden habe. Und wir werden einmal diesen Frieden auf dieser Erde haben. Wenn der Jesus auf dem Thron David sitzt. Wenn er diesen Erdkreis wirklich regieren wird. Und das wird uns auch ganz klar gesagt, einmal für das Volk Israel, dass sie Frieden haben werden. Einmal unbedingt mit dem Friedefürsten. Er ist ihr Regent, er ist ihr König. Und er ist auch der König der ganzen Welt. Auch die Nationen werden Frieden haben. Und sowohl das Buch Micha als auch Jesaja und andere Dinge reden gerade auch von diesem herrlichen Frieden, den er schaffen wird. Da werden wir Zustände haben, wie sie im Paradies waren. Da können wir mit den Löwen spielen und mit anderen Dingen. Wisst ihr, da brauchen wir keine Angst zu haben, dass wir irgendwelche Schwierigkeiten haben. Aber was bedeutet das letztendlich dann für uns? Ich denke zunächst einmal, und das sagt die Bibel auch, dass wir ein ganz anderes Verhältnis zwischen Juden und Heiden haben. Das war die größte Trennung, die schlimmste Trennung, die einmal da war. Juden und Heiden. Die Heiden sagen, wir sind das Gute, und die anderen sagen, was, ihr seid das gar nicht. Da gab es den Antisemitismus und viele andere Dinge, das muss man so sehen. Aber dann wir eins sind. Heute dürfen wir alle eins sein in Christus. Juden und auch die Gläubigen aus den Heiden. Ein neues Verhältnis. Wir dürfen ein neues Verhältnis haben in der Gemeinde. Wir dürfen uns einander annehmen, so wie wir sind, mit unseren Ecken und Kanten. Wir sind nicht alle gleich. Jeder hat einen anderen Hintergrund. Jeder ist anders gepolt. Jeder hat eine andere Erziehung. Eine Schulausbildung ist ganz anders. Und deswegen dürfen wir uns doch annehmen als seine Kinder. Wir sind eine Familie, wir haben eine Blutgruppe. Wir sind von ihm geadelt, wir sind von Gott auserwählt, vor Grundlegung der Welt. Und das ist etwas ganz anderes. Wir dürfen ein neues Verhältnis haben zu den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Am Arbeitsplatz, in der Schule oder wo auch immer. Verwandtenkreis oder Umkreis dürfen ein neues Verhältnis haben. Wir dürfen Frieden mit ihnen haben. Und wir dürfen ein neues Verhältnis haben zu dem lebendigen Gott. Dieses Verhältnis hat der Jesus geschaffen. Er ist unser Friede. Er ist der Weg auch zu Gott hin. Er ganz alleine, sonst kein anderer. Und Gott darf uns dann auch ganz anders begegnen, wenn wir ihn kennen, als wenn wir ihm noch fremd sind. Unser Auftrag ist letztendlich auch, dem Frieden nachzujagen und Frieden zu stiften. So viel an uns liegt. Wisst ihr, wir können uns auch manchmal noch so anstrengen, wenn der andere nicht will, dann sind wir auch machtlos. Dann muss er dafür auch einstehen. Aber so viel an uns liegt, sollen wir diesem Frieden nachjagen. Und wir haben einen Auftrag, den Frieden zu verkündigen. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und der Jesus sagt in seinen Abschiedsworten, Matthäus 28, ja, dass wir den Menschen das sagen sollen, dass wir sie evangelisieren sollen und dass wir sie auch lehren sollen. Beide Dinge gehören letztendlich zusammen. Das ist so. Und wir dürfen den Frieden ausleben in der Verbindung zu ihm. Aber wir müssen diesen Anschluss an der Quelle Jesus haben. Er ist unser Friede. Das dürfen wir so wissen. Es ist ganz interessant, ich habe heute Morgen nach der Losung auch die Bibel gelesen. Und das letzte Wort, was ich heute Morgen gelesen habe, gehe hin in Frieden. Das ist von Nahemann. Nahemann war ja ein Feldhauptmann, ein Militärboss, könnte man sagen, der aussätzig war. Er kam dann zu dem Propheten nach Israel, er hat ihn gesund gemacht. Er wollte das unbedingt bezahlen und sagte, nee, das will ich nicht haben. Er sagte, aber ich möchte was haben von dir. Ein Wagen voll Erde. Ich möchte den Herrn auf dieser Erde anbeten, in meinem Land. Dieses wurde ihm gewährt, aber er sagte, ich habe eine Bitte. Ich muss mit meinem Chef, mit dem König, in das Haus der Götzen gehen, in das Haus Remons. Und mein Chef, der beugt sich nieder, ich muss ihn stützen. Das möchte mir der Herr vergeben. Ich weiß nicht, wie du und ich gehandelt hättest. Hätten wir nicht gesagt, lieber Nahemann, also das darfst du machen, das darfst du machen, das darfst du machen, das darfst du nicht machen, das nicht machen. Und das darfst du überhaupt nicht machen, also da musst du ganz vorsichtig sein. Was hat Elisa eben gesagt? Gehe hin in Frieden. Der hat ihm nichts mitgegeben, sondern der hat Gott vertraut, dass der Frieden so trägt, dass er das Ziel erreicht. Das war für mich ein wunderschönes Beispiel auch für heute. Gott trägt uns durch in seinem Frieden. Wenn wir in seinem Frieden sind, dann können wir unseren Weg in Ruhe und Gelassenheit gehen. Er ist dabei. Er trägt durch. Dieser Frieden hält. Und nicht nur für diese Welt, sondern dieser Friede trägt durch in alle Ewigkeit, bis wir ihn sehen. Und wenn der Bruder Heinz abgerufen worden ist, er darf den Herrn sehen. Dieser Frieden hat ihn getragen. Und er trägt doch dich und er trägt doch mich bis zum Ziel. Und das ist die große Freude, die wir haben dürfen. Nicht nur die Hoffnung, sondern wirklich die Freude und die Gewissheit. Er bringt durch, sein Friede hält. Denn er, Jesus Christus, ist unser Friede. Ich möchte nochmal Epheser vorlesen. Da kommt das Wort Friede ein paar Mal vor. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt und die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen geschaffen, nämlich zur Gemeinde, wenn man so will. und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Das war der Preis, den er bezahlt hat, durch die er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen, oder den Heiden, kann man noch sagen, und euch den Nahen, damit sind die Juden gemeint. Er hat Frieden gestiftet und hat uns zu seiner Gemeinde berufen, das heißt zu seinem persönlichen Leib. Und wir dürfen Glieder sein an dem Leibe des Christus. Amen. Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich danken auch für diese Morgenstunde. Und ich möchte dir danken, dass du deinen geliebten Sohn Jesus Christus gesandt hast, damit wir Frieden haben dürfen mit dir für Zeit und für Ewigkeit. Dafür möchte ich dich loben und preisen und dich bitten, Herr, dass keiner heute hier rausgeht, ohne zu wissen, ich habe Frieden mit Gott. Danke, dass du so gut bist. Amen.